Mein Name ist Pod. Dream Team Pod. Vorname, Episode 258. Und heute geht's zum Auswärtsspiel nach Stuttgart. Wie war das beim letzten Auswärtsspiel in Dortmund vor 14 Tagen? Hier der Spielbericht aus der Sicht unserer einzigen und wahren Borussia.
Komm her, du!
Hoffen wir, dass es heute besser ausgeht als 0-6. Ja, Lee und hallo zur ersten Ausgabe des Dream Team Talk, unseres neuen Formats beim Dream Team Pod mit Gästen. Ich begrüße hier zunächst einmal Georg, hallo.
Ja, hallo Ulf, schön, dass wir wieder bei dir sein dürfen.
Und Frederik.
Hallo, freue mich.
Ja, und ihr habt schon das Wort wieder gehört. Es ist tatsächlich so, wir haben uns ja im Vorfeld des Hinrundenspiels in Mönchengladbach schon unterhalten. Und heute am 21. Februar 2022, ungefähr 10-11 Tage vor dem Spiel in Stuttgart, wollen wir nochmal einen Blick werfen auf den VfB und auf Borussia. In der Hinrunde, ihr erinnert euch, am 16. Oktober 2021 gab es das Spiel in Mönchengladbach. Das ging 1-1 aus. Mavropanos in der 15. Hofmann in der 42. trafen. Und im Vorfeld hatten wir dann schon mit den beiden VfB-Anhängern, die auch heute wieder da sind, gesprochen. Was liegt also näher, als auch im Vorfeld des Rückrundenspiels in Stuttgart mit Ihnen im Rahmen des Dream Team Talk zu sprechen oder auch zu Schwätzer oder auch zu Gallen. Ja, ich würde vorschlagen, wir reden erstmal ein bisschen über den VfB und seine Entwicklung in dieser Saison. Nach einer couragierten und erfolgreichen Vorsaison befindet sich der VfB nun in akuter Abstiegsnot, was im Oktober so nicht prognostiziert wurde. Welche Gründe gibt es dafür aus eurer Sicht?
Ja, muss man dann praktisch auch auf Schwäbisch Klartext schwätzen. Ja? Das hatten wir zum Hinspiel noch ganz anders gesehen. Da waren wir nur ein bisschen euphorisiert, ja, irgendwie, dass wir ersatzgeschwächt da noch ein 1-1 in Gladbach geholt haben. Da haben wir dann immer davon geträumt und angenommen, wenn unsere Mannschaft wieder vollständig ist, dann sieht es wieder ganz anders aus. Jetzt ist das leider so auch gar nicht eingetreten, weil wir eigentlich bisher immer noch nicht mehr mit einer richtig vollständigen Mannschaft auflaufen konnten. Zwar sind viele Verletzte wieder zurückgekommen, aber ein Teil davon ist schon wieder verletzt. Ja, wir denken nur an Silas, denke. Der andere Teil kam verletzt zurück, hatte dann wieder Corona und dann war er wieder verletzt. Also dieses ganze Pech, das wir irgendwie seit der Hinrunde haben, das zieht sich ja leider so fort. Eine große Tageszeitung hat heute in ihrem Sportteil zum Spiel des VfB am Wochenende getitelt, Mr. Murphy sollte sich schämen. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen so die Anhängersicht, und der wir uns natürlich gerne hingeben, aber ich glaube schon, dass wir, was Corona-Ausfälle, was Verletzungen, was nicht gegebene Elfer oder gegebene Elfer und einfach auch wirklich Pech, beziehungsweise gepaart manchmal mit so ein bisschen Unvermögen, wenn wir an letzten Samstag denken, was uns da alles angetan wurde, dann landet man halt irgendwann auf Platz 17 und kann froh sein, dass es noch eine Mannschaft gibt, die schlechter ist.
Ja, Frederik, das sind einige Gründe. Wie drückt sich das im Spielerischen aus?
Ja, das habe ich am Wochenende auch gedacht, als ich das Bochum-Spiel gesehen habe. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, das hat der Georg ja auch gerade gesagt, dass wir eben viele Ausfälle haben, und ich glaube, dass es insbesondere bei einer sehr jungen Mannschaft dann sehr schwierig ist, wenn dann nicht wirklich viel Einspielen möglich ist, weil sich der Kader immer wieder sehr oft verändert. Es fehlen so ein bisschen die Drecksäcke, würde ich jetzt einfach mal salopp sagen. So die Kühlschränke, die dann eben so ein 1-0 auch mal mit über die Zeit bringen. Und so von, da ist, finde ich, wirklich viel begeisterter Offensivfußball dabei. Ich würde ihn auch überhaupt nicht absprechen, dass man irgendwie unmotiviert da reingeht. Das glaube ich nicht. Aber ja, es ist halt ein sehr junger Kader und der hat ja auch so nicht damit gerechnet, dass man jetzt plötzlich so gegen den Abstieg spielt. Und das wirkt sich dann, glaube ich, schon aus. Da ist jetzt schon auch eine Menge Nervosität, eine Menge Druck dabei. Und ich fürchte so ein bisschen, dass die Mannschaft da vielleicht auch zu jung ist, zu unerfahren. Bei allem Respekt, Pellegrino Materazzo hat natürlich auch noch nicht die Erfahrung, auch wenn ich hinter ihm stehe. Aber das ist schwierig,
ja. Ja, dann lass uns doch mal kurz über den Kader reden. Der eigentlich starke Mann ist ja Sven Mislintat, wofür es in dieser Woche auch für das Diamantenauge ein bisschen Kritik gab. So nach dem Motto, es ist ein bisschen wie in Mönchengladbach, wo Max Eberl kurz vor seinem Rücktritt auch vorgehalten wurde, dass er vielleicht dazu neigt, jetzt eigene Entscheidungen auch alleine zum Teil zu treffen. Sagen wir es positiv, ähnlich wie Max Eberl es 13 Jahre in Mönchengladbach gemacht hat, möchte Mislintat ja auch irgendeine Philosophie implementieren und daran auch den Spielerkader ausrichten. Was gelang ihm bisher aus eurer Sicht und wo liegen die Probleme?
Ja, also auf jeden Fall würde ich positiv hervorheben, dass ein bisschen mehr Kontinuität eingekehrt ist. Also es war ja irgendwie fast schon die Regel, dass es jedes Jahr 3 Trainer gab beim VfB. Das ist auf jeden Fall positiv, weil man sieht es ja in Freiburg als Paradebeispiel, was auch funktioniert, wenn man an einem Trainer festhält. Das würde ich auf jeden Fall positiv rausheben. Die Kontinuität ist da. Junge Talente halte ich auch für den richtigen Weg. Aber wie gesagt, ob die Mischung so stimmt, weiß ich nicht so genau. Georg?
Ja, genau das ist die Frage. Ja. Es wird ja jetzt auch von ehemaligen Spielern, ja, vielleicht die man früher so ein bisschen, wie du so schön gesagt hast, die Drecksäcke von früher, die fehlen. Es wurde ja auch schon angemerkt, jetzt Kevin Kurani oder auch Andreas Hinkel haben ja so ein bisschen kritisiert, ja, wir waren auch die jungen Wilden, aber wir hatten halt noch einen Zvonimir Soldo und einen Krasimir Balakov, die gesagt haben, hey, wenn du nicht weißt, wohin mit dem Ball, dann spielst du ihn zu mir. Ja, das ist, so Spieler fehlen heute vielleicht tatsächlich, ja, andererseits glaube ich, sind wir alle, du hast es ja gerade angedeutet, froh, dass wir nach den ganzen letzten Jahren beim VfB, die da so konzeptlos verstrichen sind, endlich mal wieder jemand haben, der versucht, was aufzubauen und der eigentlich auch den richtigen Weg geht. Ja, ich meine, klar, auch bei den Fans rumort es da mitunter. Ja, ich kann mich erinnern, in der kurzen Winterpause habe ich im Fanforum auch mal gelesen, hey, Mislintat hat heute endlich mal einen erfahrenen Mann. Der Portugiese ist ja immerhin schon 20. Da ist da natürlich auch so ein bisschen Ironie mit im Spiel.
Ja, aber wenn wir über Kaderplanung reden, dann reden wir natürlich unbedingt auch über Geld, über die Finanzsituation. Was lässt sich denn aus eurer Sicht, ihr seid da näher dran als ich, über die wirtschaftlichen Auswirkungen sagen, die den VfB Corona-bedingt treffen? Gibt es da Zahlen, gibt es auch Aussagen des Managements, wo Spielräume vorhanden sind für neue Kaderideen?
Ja, also ich glaube, da geht es ja allen Bundesligisten so. Ich meine, zu Gladbach musst dann du da was sagen, da weiß ich, kenne ich jetzt keine Zahlen zum VfB. Wurde gesagt, dass insgesamt seit der Corona-Pandemie 80 Millionen Euro fehlen und das ist natürlich eine Menge Holz. Ja, und der VfB plant ja auch inzwischen so, das ist ja auch Aussage von Mislintat und auch vom Präsident, dass wir im Prinzip sagen, es müssen jede Saison 25 Millionen Euro Transfererlöse reinkommen, sonst praktisch funktioniert das für den VfB nicht. Ja, und ja.
Wie realistisch ist das, dass jedes Jahr 25 Millionen Transfererlöse reinkommen?
Naja, bisher ja, muss man ja sagen, grundsätzlich schon. Ja. Also letztes Jahr hatten wir ja sogar 35 Millionen. Das ist ja auch der Weg, der praktisch für Mislintat und Matarazzo spricht. Mislintat holt die jungen Spieler und Matarazzo hat einige davon ja auch durchaus veredelt. So ist es ja nicht. Also letztes Jahr dann mit Kobel zum Beispiel und Gonzales mit 35 Millionen und leider Gottes, muss man ja fast aus VfB-Sicht sagen, werden wir das vielleicht auch für Kalajdzic wiederkriegen, wobei ich es ja nicht beschreien möchte, dass er uns verlässt, aber Es sind ja die Spieler da, die tatsächlich auch ja, eben diesen Edelschliff gekriegt haben und auf dem Markt jetzt mit ganz anderen Werten gehandelt werden als zu ihrem.
Aber klar, die Spielerverkäufe, die drohen natürlich, vor allem wenn die Lage noch so weitergeht. Jetzt dürfen ja dann wieder Zuschauer ins Stadion, aber natürlich ist es noch nicht die volle Auslastung und man ist ja auch schwer getroffen, wie gesagt. Insofern fürchte ich da auch, dass es ähnlich kommen könnte wie im letzten Sommer, dass dann auch eher wieder Spieler erstmal nochmal weggehen, bevor wieder welche kommen. Gerade ein Kalajdzic täte sehr weh, ja.
Gut, dann lass uns mal einen Blick auf die Management-Ebene beziehungsweise auf die Führungsebene des VfB werfen. Thomas Hitzlsperger hat seinen Rückzug angekündigt in diesem laufenden Jahr als Vorstandsvorsitzender. Und die Lage in den Gremien beim VfB schien sich ja nach einem Machtkampf gerade beruhigt zu haben. Was ist da los?
Ja, also es schien sich beruhigt zu haben, aber ich war mir da von Anfang an nicht so sicher, ob sich es wirklich beruhigt hatte. Das Problem ist, glaube ich, für Hitzlsperger vor allem auch, dass Vogt die Unterstützung der Basis hatte beim VfB. Und der hat sich sicherlich die Basis auch ein bisschen gegen sich aufgebracht mit diesem Machtkampf, den es da gab. Also ich kann es nur sagen, ich war schon sehr überrascht, als dieser Machtkampf da losging, weil eigentlich Hitzlsperger hat auf mich immer wie eigentlich einer gewirkt, den man wirklich gut brauchen kann, der für das steht, was, für was man stehen will, für die Kontinuität und eben nicht für diese Machtbesessenheit, die wir sicherlich auch in der Vergangenheit in der VfB-Führung immer wieder hatten. Und das mit Mislintat habe ich auch für einen guten Weg gehalten. Dass er jetzt geht, hat mich dann letztlich eigentlich nicht mehr überrascht, weil ich glaube, das Vertrauen ist schon auch weg, die Unterstützung auch. Und die VfB-Fans stehen jetzt auch nicht mehr geschlossen hinter Thomas Hitzlsperger.
Ja, also ich kann mich nur gut erinnern, da im Dezember 20 war das ja noch die letzten Tage im Jahr irgendwie, als da auf einmal mein Postfach übergequillt ist von Post von anderen VfB-Fans. Wir waren alle völlig perplex, was Hitzlsperger da irgendwie auf einmal gemacht hat. Ich will jetzt auch gar nicht viele schlechte Worte über Hitzlsperger verlieren. Wir waren froh, dass wir ihn hatten. Aber letztendlich in dieser ganzen Sache hat er keine so gute Figur gemacht. Er hat sich vermutlich eben schon ein bisschen für die alten Seilschaften, die damals auch die Ausgliederung der Profiabteilung durchgedrückt haben, da schon ein bisschen instrumentalisieren lassen. Und ich glaube auch, so wie es Frederik gesagt hat, nach dem ganzen Machtkampf, der jetzt dann eben ja doch für Vogt ausging, der die Unterstützung von den Fans hat, ist es vermutlich jetzt auch der bessere Weg, weil ich glaube, das war jetzt einfach, dass die Zusammenarbeit langfristig funktioniert, war leider nicht anzunehmen.
Okay, dann lass uns mal vorausschauen und vielleicht auch kurz zurückblicken. Wir haben an diesem Wochenende den 23. Spieltag der Bundesliga gehabt,
glaube ich. Kein guter Spieltag.
Kein guter Spieltag für manche Mannschaften.
Bis zur 93.
Minute schon. Ja. In Stuttgart spielte der VfL Bochum und konnte dann in der Nachspielzeit noch den Ausgleich machen, sodass der VfB nach wie vor auf dem 17. Tabellenplatz steht. Allerdings hat der VfB einen Punkt auf Gladbach aufgeholt, die gestern ein verheerendes, blamables, beschämendes 0-6 in Dortmund hingelegt haben und damit wieder mittendrin stehen im Abstiegskampf der ersten Bundesliga. Bevor Gladbach in Stuttgart spielt, haben wir dann noch den 24. Spieltag, vor uns. Gladbach spielt zu Hause gegen Wolfsburg, der VfB spielt
in Hoffenheim.
Aber wir reden jetzt trotzdem schon mal über dieses Topspiel der Woche am Samstag, den 5.3.2022 um 18.30 Uhr, zu dem Stand jetzt 25.000 Zuschauer zugelassen sein werden in Stuttgart in der Daimler-Benz Arena. Was erwartet ihr da für ein Spiel?
Naja, was erwarten wir? Also,
oder was erwartet ihr von dem Spiel?
Ja, genau. Also jetzt aus Fansicht und ist eigentlich klar, es gibt nicht mehr so viele Mannschaften, die, oder es gibt gar keine Mannschaften, die in der Tabelle schlechter dastehen als der VfB. Das heißt, wir müssen irgendwo Spiele gewinnen. Und auch wenn ich mich jetzt hier unbeliebt mache, sage ich es einfach mal, gegen Gladbach müssen wir aktuell schon gewinnen. Ansonsten werden wir wahrscheinlich absteigen, weil die Gladbacher sind aktuell sicherlich eine der Mannschaften, die nicht so gut drauf ist. Insofern ein Heimspiel am Samstagabend gegen Gladbach muss man eigentlich gewinnen, oder Georg?
Ja, ich hätte das genauso gesagt. Eben auch wenn jetzt natürlich die Gladbach-Fans das nicht gerne hören, aber wissen sie ja vielleicht selber nach dem Spieltag auch. Ich meine, wir haben keinen Grund irgendwie mit geschwellter Brust in dieses Spiel zu gehen, aber die Gladbacher sind eben gerade auch nicht in der Form und
Es war unser letzter Auftritt hier.
Müssen wir ja auch schon aus reiner Verzweiflung sagen, wir brauchen Punkte.
Klar.
Und dann müssen wir jetzt einfach in dem Sinne aus VfB-Sicht optimistisch sagen, gegen Gladbach Heimspiel, da müssen die Punkte her.
1-0 wird es ausgehen.
Wie wird es denn aussehen? Wird der VfB nach vorne spielen? Wird der VfB sich einbunkern? Gibt es eine Dreierkette, eine Fünferkette, eine Siebenerkette? Was erwartet ihr da so taktisch? Kann man da überhaupt jetzt schon irgendwas sagen?
Also ich würde ja gern was dazu sagen, aber wer weiß, wenn unser nächster Abwehrspieler in Corona-Quarantäne sitzt. Also, aber grundsätzlich, es ist natürlich viel Hoffnung dabei, aber ich glaube, dass eigentlich wäre es Samstag schon so weit gewesen, dass der Knoten platzt. Und jetzt hoffe ich, dass er gegen Hoffenheim platzt und dass wir gegen Gladbach auch Punkte mitnehmen und dass wir das grundsätzlich weiter mit einer grundsätzlich offensiven Aufstellung.
Also die Parole kenne ich immerhin auch noch aus unseren harten Abstiegszeiten. Die Hoffnung stirbt zuletzt, der Stolz nie. Und da sind wir wahrscheinlich langsam beide Vereine wieder an dem Punkt, dass wir solche Dinge raushauen. Ja, mal ein bisschen langfristig gedacht. Max Eberl hat in Gladbach damals, als er mit seiner Arbeit anfing, den Begriff der Leitplanken gepflegt oder geprägt auch und dann danach gepflegt. Und damit hat er gemeint, dass unabhängig vom Personal ein Verein bestimmte Richtlinien haben sollte, bestimmte Vorgaben haben sollte, die ihn etwas unabhängig vom Personal machen. Was denkt ihr dann, was für Leitplanken müsste der VfB eurer Ansicht nach haben, um zukünftig wieder eine positive Entwicklung zu nehmen, beziehungsweise den Umbruch, der eingeleitet wurde, auch nachhaltig positiv zu gestalten?
Ja, also ich halte das prinzipiell schon für einen guten Weg. Ich glaube, man muss so ein bisschen gucken, dass man die Fans wieder mehr reinholt. Also gerade dieser Machtkampf, der hat schon auch dazu geführt, dass das Ganze, die Führungsriege, so ein bisschen unheimlich geworden ist auf die Fans. Man kann es irgendwie schwieriger nachvollziehen. Gefühlt hat sich da auch schon ein bisschen was entwickelt. Also man steht jetzt auch nicht mehr so ganz dahinter. Da sollte man, finde ich, unbedingt gucken. Das war ja auch was, Max Eberl hat ja oft auch wirklich den Kontakt mit den Fans direkt gesucht, sich teilweise beliebt, teilweise unbeliebt gemacht. Aber das halte ich eigentlich wirklich für eine wichtige Sache, dass man da nicht irgendwie für sich selber arbeitet, sondern den ganzen Club mit einbezieht.
Ja, vor allem denke ich absolut, dass Borussia Mönchengladbach da natürlich ein Verein ist, zu dem wir so als VfB-Fans da auch aufblicken, ja, nachdem sich der Gladbach auch wieder so aus dieser zweiten Liga seit dem Wiederaufstieg so kontinuierlich hochgearbeitet hat. Das ist natürlich was eben, wo wir beim VfB denken, hey, so ging es uns auch die letzten Jahre. Und ich denke aber auch, dass wir diesen Weg beschritten haben grundsätzlich. Ich meine, als Tabellen-17. Hat man nie recht wahrscheinlich, aber grundsätzlich, was Hitzlsperger auch eingeleitet hat, was Mislint hat und Matarazzo gerade auch praktisch in die Wege leiten, das sind, glaube ich, auch Dinge, die uns bleiben. Ja? Es gibt wieder diesen Fokus auf die Jugend, es gibt wieder diesen Fokus auf eigene Talente und eigene Jugendarbeit. Und ob das jetzt so personell unabhängig ist, ist natürlich noch so ein bisschen die Frage, aber zumindest war das auch immer Hitzlsperger Ansinnen zu sagen, es muss unabhängig werden. Wir müssen praktisch irgendwie den Verein nicht nach den Personen ausrichten. Ich denke, grundsätzlich war der Weg da. Ich meine, hätten wir vor einem Jahr gesprochen, hätten wir wahrscheinlich jetzt ganz anders geklungen als Tabellen-17. Kann man schlecht irgendwie. Aber letztendlich ist es, glaube ich, genau das, was Mislint hat ja auch gesagt hat. Jetzt ist die Frage, ob wir diese Kontinuität irgendwie bisher immer nur beschworen haben. Das kann man oft. Oder ob wir sie leben. Bisher tut es der VfB. Ich bin auch nach wie vor überzeugt davon. Und mit allem, was unter Umständen dann dazugehört, dann verzögert sich es halt nochmal ein bisschen, aber der Weg ist beschritten. Diese Leitplanken sind, glaube ich, da.
Also sie gehen gerade Risiko, aber es wird sich auszahlen, bin ich auch überzeugt.
Gut, dann bedanke ich mich mal an dieser Stelle für eure Auskünfte über den VfB. Gibt es denn Fragen, die ihr vielleicht hinsichtlich des Spiels in Richtung Mönchengladbach habt?
Ja, da wäre jetzt natürlich praktisch eben die Gegenfrage oder das schon angesprochene, von wegen, dass wir da ja gerne nach Gladbach schielen und uns da sehen, hey, ja, es geht wieder. Man kann auch als so Traditionsverein aus schweren Fahrwassern wieder in ruhigere und sogar erfolgreiche Gewässer kommen. Was würdest denn du praktisch sagen, was war in Gladbach letztendlich das Erfolgsgeheimnis, außer jetzt Eberl, der natürlich bestimmt einen tollen Job gemacht hat, aber was kann man da noch irgendwie so anführen? Was hat Gladbach wieder dahin gebracht?
Ja, also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern an eine Sitzung, die Max Eberl mit Fans gemacht hat, mit Fanvertretern, mit Fanclub-Vorsitzenden, kurz nach seinem Amtsantritt. Damals hat er Juan Arango geholt, ihm ist es gelungen, ihn von Mallorca loszueisen. Und was ich damals sehr beeindruckend fand, war, dass sowohl Eberl als auch Schippers wirklich ein klares Konzept hatten. Also Eberl hat damals daran gearbeitet, ein Handbuch zu machen, das jeder interessierte Spieler in die Hand bekommt, und um erstmal einen Eindruck von dem Verein und seiner Tradition zu kriegen. Und dann wurden tatsächlich ganz systematisch, ein bisschen angelehnt an Arsenal London und deren Jugendausbildung, so Spielpositionen, die man haben möchte, und eine gewisse Philosophie festgelegt, die dann später die Grundlage für das Scouting waren und für die Kaderplanung und so weiter. Also das war, glaube ich, was ganz Wichtiges. Das fehlte dem Verein bis dahin. Da gab es auch viel Diskontinuität vorher, und das war so ein Punkt, wo Kontinuität reinkommt. Wahrscheinlich ist das heute Standard bei den Bundesligisten, denke ich mal. Das zweite war der 14. Februar 2011. Das war der Trainerwechsel zu Lucien Favre. Wir waren eigentlich schon faktisch abgestiegen, vielleicht noch mehr mit dem Rücken zur Wand als der VfB im Moment. Und dann kam Favre und hat dann zu dem, was eben beschrieben wurde, der Mannschaft tatsächlich eine Spielidee, ein Gerüst gegeben, und zwar sehr schnell erstmal erforderliche taktische Maßnahmen ergriffen, um den Klassenerhalt dann letztlich zu sichern. Und das hat er dann eben auch über einige Jahre fortgeführt, ja auch sehr erfolgreich. Jeder wusste, was er machen soll. Und die Frage jetzt nach 13 Jahren Eberl ist dann eher, hatte sich das irgendwo verbraucht? Hat man zu sehr an alten Zöpfen festgehalten? Hat man auch an Trainern festgehalten, zu lange, wo man schon eben im letzten Jahr mit Rose die ganze Rückrunde noch bestritten hat, obwohl man vielleicht hätte sagen müssen, nee, also das hat einfach keinen Sinn und so weiter. Das ist jetzt dann die andere Diskussion, die geführt werden muss und in der wir jetzt auch mittendrin sind, was für steuerbare Umbrüche müssen da jetzt eingeleitet werden.
Weißt du, was im April 2019 an einem frühlingshaften Abend in Stuttgart war?
Oh, wahrscheinlich haben wir da 7-0 verloren oder sowas.
Da hat der VfB das Topspiel gegen Gladbach gespielt und 1-0 gewonnen. Das, genau. Vielleicht wollte ich nur mal so einstreuen, wie die Saison am Ende ausging, da sprechen wir lieber nicht drüber, aber das soll doch vielleicht Mut machen. So ähnlich könnte ich es mir vorstellen, dass es laufen wird.
Ja, und nochmal praktisch, um auf die langfristigen Perspektiven zurückzukommen. Du hast ja gerade gesagt, okay, ihr seid gerade jetzt bei Gladbach auch in so einem Prozess, wo jetzt eben nach Eberl-Abgang und eben jetzt auch das erste Mal seit Jahren jetzt auch wieder ein bisschen ein sportlicher Einbruch zu verzeichnen ist. Wie optimistisch bist du, dass das vielleicht nur eine Delle ist, oder siehst du da tatsächlich auch wirklich... Ja, was?
Also ich habe ich habe vor der Saison gesagt, das wird eine sehr schwierige Saison aus verschiedenen Gründen. Einmal wegen Corona, da steckt ein Verein wie Gladbach nicht so einfach weg. Dann war klar mit den zwei Verträgen mit Spielern, die ablösefrei gehen, dass das Geschäftsmodell einfach auch quasi außer Kraft gesetzt wird mit Ginter und mit Zakaria, der jetzt doch im Winter noch für 7,5 Millionen zu Juve gegangen ist. Ja, und dann war eben klar, der Kader, der in der letzten Rückrunde so schlecht gespielt hat, bleibt zusammen und wird jetzt von einem anderen Trainer übernommen, der überhaupt seine Vorstellung gar nicht umsetzen kann. Also das war klar, dass die Saison schwierig wird. Außerdem hatte ich dann auch wirklich das Gefühl, dass jetzt irgendwie so ein 10-Jahres-Zyklus vorbei ist und da müssen jetzt einfach auch neue Impulse her. Dass die Impulse natürlich jetzt explosionsartig in den Verein hineingetragen werden, das ist natürlich, potenziert die Gefahr natürlich nochmal. Und ja, man wird sehen. Also ich hoffe natürlich, dass das zutrifft, was immer gesagt wurde, nämlich dass Borussia sich so viel Speck angefressen hat, dass man auch so eine Durststrecke überstehen kann. Aber tatsächlich ist jetzt das Wichtigste, die Mannschaft wird im kommenden Sommer auseinanderbrechen. Es gibt noch 8 weitere Verträge, die eigentlich 23 auslaufen, wo also Spieler wahrscheinlich jetzt im Sommer gehen werden. Und da kommt eine Herkulesaufgabe auf wen auch immer zu, also auf die Kaderplaner Corell und Wirkus dann, den neuen Sportdirektor. Und dann wird man sehen, wie das weitergeht. Insofern kann ich sagen, ich habe jetzt diese letzten 10 Jahre genossen als Gladbach-Fan, genauso wie ich gerne Mitte der 70er noch die letzte Meisterschaft auf der Straße gefeiert habe und 79 das UEFA-Pokalfinale in Düsseldorf miterlebt habe. Und kann schon sein, dass es jetzt erstmal rückwärts geht.
Hat man das letzte Saison eigentlich ein bisschen verpasst? Weil ich erinnere mich, da, wie haben Sie, hast du ja gerade gesagt, da haben Sie nicht mehr gut gespielt am Ende. Wurde da zu viel eigentlich schon auf Marco Rose abgeschoben? Weil ich erinnere mich immer noch, dass gesagt wurde, ja, das liegt jetzt ja sicherlich auch dran, dass Rose sein Wechsel bekannt geworden ist zu Dortmund und das wird dann alles wieder besser werden. Letztlich ist es ja nicht besser geworden.
Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Also wahrscheinlich hätte man pünktlich im Februar, als Rose seinen Wechsel nach Dortmund bekannt gegeben hat, auch ihn vor die Tür setzen sollen. Das ging jetzt aus verschiedenen Gründen nicht, vor allen Dingen aus finanziellen Gründen, denke ich. Und vielleicht auch aus einer gewissen Halsstarrigkeit heraus. Aber gut, das ist vergossene Milch, über die man jetzt auch nicht mehr groß reden kann. Ich wollte nur noch eines sagen. Ich habe mal vor Jahren in so einer Podcast-Episode, als wir gegen Hannover gespielt haben, mich auch mit der Frage beschäftigt, inwiefern gibt es denn sowas, dass man redlich arbeitet in der Bundesliga und über Jahre hinweg sich Schritt für Schritt nach oben arbeitet. Ja, das ist vielleicht in Freiburg so, aber da kommt es eben wahrscheinlich auch aufs Umfeld an. Ja, welcher Verein kann das schon jahrelang Schritt für Schritt in Ruhe arbeiten und auch mal gegen den Wind sich zu stellen und ähnliches? Hannover war ja damals zum Beispiel, die haben damals sich auch hochgearbeitet mit ihrem Sponsor, sage ich jetzt mal, und haben 2-mal Europapokal gespielt und wir wissen, wo sie heute sind. Ja, das, was jetzt die letzten 10 Jahre oder 11 Jahre in Gladbach passiert ist, ist bei weitem nicht selbstverständlich gewesen. Und wir sehen jetzt eben auch, sowas ist auch kein Selbstläufer. Es kann genauso schnell auch in die andere Richtung gehen im Sport. Ja, es ist kein schönes Schlusswort eigentlich.
Nö, ich wollte auch gerade, eigentlich müssten wir jetzt immerhin noch beide in sowohl Gladbach als auch der VfE so ein bisschen Fußballromantik, ja, unsere Traditionsvereine. Aber wenn wir mal ehrlich sind, haben wir gerade die letzten paar Minuten und Sätze des Traditionsvereins-Dasein eher noch als Problem praktisch fast irgendwie.
Tradition, da kriegt man die Lampen nicht an, gell? Braucht das Geld für den Strom.
Ja. Und hat die Kontinuität oder hat nicht die Ruhe praktisch, die eben andere haben,
klar. Gut, dann hoffen wir mal, dass der VfB am Samstag, den 5.3. noch genug Geld für die Flutlichtanlage hat. Und wir dann ein wunderbares Topspiel der Woche sehen. Ich darf mich ganz herzlich bei euch bedanken für diese Premierenveranstaltung des Dream Team Talk. Und freue mich, wenn wir irgendwann mal wieder auch unter anderen Tabellenumständen miteinander reden können. Vielen Dank, Georg.
Ja, gerne. Und vielleicht nochmal so ein bisschen Pathos zum Schluss. Ich meine, was auch immer und wie diese Saison ausgeht, also Borussia und VfB werden große Namen im deutschen Fußball bleiben.
Das, yeah.
Frederik, da sind wir uns doch einig, oder?
Frederik, vielen Dank.
Dem ist nicht hinzuzufügen. Vielen Dank, gerne.
Okay, hat Spaß gemacht und dann bis demnächst. So, Sonne im Gesicht, links vorne, rechts vorne ein Schild, Drackensteiner Hang, Deutschlands schönste Autobahnstrecke. Das ist der Autobahnabschnitt, auf dem wir uns heute am Samstag, dem 5. März 2022 befinden. Und zwar auf dem Weg zum um 18.30 Uhr beginnenden Abendspiel, Topspiel des 25. Spieltags der Bundesliga-Saison 2021-22.
5. März, das ist ungefähr 2 Wochen nach dem 14. Februar, nach Valentinstag. Und das wiederum ist ja schon ein recht schicksalshafter Tag in der Geschichte von Borussia, denn wir erinnern uns, es war der 14.02.2011, als der ehemalige Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und noch recht junge Manager Max Eberl in einem schier aussichtslosen Abstiegskampf Lucien Favre als Trainer holte. Wir wissen alle, wie es ausging. Und am 14.02.2022, 11 Jahre später, war es wiederum der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, der Mönchengladbacher Roland Wirkus, der nach 32 Jahren im Verein im Abstiegskampf Nachfolger eben des eben genannten Max Eberl wurde, der Ende Januar zurücktrat. Nicht nur in Gladbach, auch in der Daimlerstadt Stuttgart stottert der Motor ganz schön. Und es scheint sich wieder einmal zu bestätigen, dass das zweite Jahr nach einem Ligaaufstieg schwieriger ist als das erste. Und manchmal wird es selbst 14 Jahre nach dem Wiederaufstieg eng, wie man an unserer Borussia sehen kann, die sich seit Monaten mit dem Nicht-Abstiegskampf beschäftigen muss. Borussia, das ist heute eigentlich auch kein schöner Begriff. Lieber Borussia, wie eben in den Namen von Neunkirchen, Dortmund und Gladbach, wo es Preußen heißt. Denn Russia, dieser Staat unter seinem diktatorischen Herrscher Putin, hat vor 9 Tagen begonnen, einen wirklich abscheulichen Angriffskrieg gegen den eigenständigen UN-Mitgliedstaat Ukraine zu führen. So steht der Fußball heute ein bisschen hinten dran und wir alle wünschen uns, möge Putin zur Hölle fahren, möge sich sein Volk seiner entledigen können.
Kasala!
Beim Gladbacher Anhang, der mit ca. 2000 Leuten hier in Stuttgart erschienen ist, herrscht zum Anpfiff eine gute Stimmung. Sehr gut ist die Stimmung in der 14. Minute, als Plea das 0:1 erzielt.
Yeah.
das Allah!
Und noch ausgelassener ist die Stimmung in der 35. Minute. 0:2 beim Tabellenvorletzten durch Marcus Thuram. Der Befreiungsschlag? Ja. 3 Minuten lang.
Halbzeit in der Mercedes-Benz-Arena zu Stuttgart. Es steht 2:1 für die Borussia. Ole, was sagst du zu dem Ergebnis erstmal?
Insgesamt schon mal
passt es. Aber mit der Dreierkette kriegen wir über 90 Minuten Probleme. Wir sind über die Außen unheimlich anfällig und können die Bälle über Außen überhaupt nicht kontrollieren. Wenn die reinkommen, ist absolut größte Gefahr. Ja, und das Abwehrverhalten lässt auch auf sich wünschen. Es ist ja Unsicherheit in der Mannschaft da, das sieht man. Aber wenn wir so weiterspielen, wollen wir auch das Zweite kriegen, ganz sicher.
Das heißt, für die letzten Wochen müsste man wieder selber 3 oder 4 Tore schießen, richtig?
Ja.
Jetzt sag mal, was ist denn die Idee eigentlich von so einer Dreierkette? Was soll die für Vorteile bringen?
Ja, ich denke halt einfach, dass wir dann nochmal zwei Außen stehen höher und können somit schon im Mittelfeld so viel Druck ausüben. Aber das Problem ist halt bei Gladbach heute, ja, es wird zwar mittelmäßiger Druck ausgeübt, aber das größte Problem ist einfach bei Ballverlust, ja, haben wir große Probleme in der Rückwärtsbewegung. Und dann sieht man halt, dass die Dreierkette, dass sie zu löchrig ist. Ja, weil die anderen zwei Äußeren das Umschaltspiel nicht gut spielen. Ja. Und deswegen kommen die halt immer über die Flügel brandgefährlich.
Ja, man kann das ja sehen. Es kommen immer Diagonalbälle von links nach rechts. Es kommen lange Bälle nach vorne, meistens nicht in die Mitte, ins Zentrum, sondern nach außen. Also Stuttgart hat das schon ganz klar analysiert, ne?
Ja, wir wissen das. Und was ich halt nicht verstehe, man weiß, dass der Sosa gut ist, ja, über die Außenbahn. Man weiß, dass der immer den Kalasic da sucht, ja? Und dass man das nicht eingrenzen kann. Also der Kelly ist für mich ein Schwachpunkt auf der Seite. Und wenn man das Spiel mal 45 Minuten betrachtet, das meiste Spiel geht über Stuttgarter linke Seite. Ja? Und das kriegen wir nicht in den Griff.
Was würdest du jetzt von unserem Trainer Adi Hütter in der Halbzeit erwarten? Du bist ja selber Trainer, ne?
Schnellere, wenn wir weiter so weiterspielen in dem System, dann muss die Fünferkette so funktionieren, dass die Rückwärtsbewegung da ist, dass die Äußeren schneller rückwärts in die Rückwärtsbewegung kommen, weil wir werden jedes Mal überlaufen. Ja? Und das ist das Problem. Das Umschaltspiel von Ballbesitz, Ballverlust muss schneller passieren. Da sind wir zu langsam. Und das macht dann Stuttgart in dem Fall gut. Die starten halt gleich in die Tiefe. Die haben auch ihre schnellen Leute. Ja? Und das ist das Problem. Umschaltspiel. Das muss er klar ansprechen.
So geliefert.
Yeah.
Tja, wir verlassen die B10 und fahren jetzt Richtung Autobahn nach diesem Auswärtsspiel in Stuttgart, diesem denkwürdigen Auswärtsspiel in Stuttgart. Borussia führte 2-0, da konnte man sich ja schon fragen, wie ging das vonstatten. Und man kriegte dann relativ schnell nach dem zweiten Tor einen Gegentreffer, ging in die Halbzeit. Ihr habt die Analyse mit Rohle gehört und es wurde geliefert wie bestellt. Weitere Gegentore, alle eigentlich nach dem gleichen Muster. Und man muss sagen, kein Mensch weiß eigentlich mehr hier bei uns im Bus, wir sind immerhin 45 Leute, was Borussia da mittlerweile für einen Fußball spielt. Es funktioniert nichts. Man spielt eine Dreierkette, die löchrig ist wie sonst was. Jeder Gegner, selbst Stuttgart, die ja selber in letzter Zeit kaum Tore geschossen haben, Gegentore geschluckt haben ohne Ende, die wissen genau, was sie zu tun haben. Diagonalbälle auf die Außen oder gerade Bälle auf die Schienenspieler. Dann kommt irgendein Ball in die Mitte, irgendein Gladbach wird schon patzen und so macht man das. Setzt einigermaßen die Abwehrspieler beim Aufbauspiel unter Druck, sodass irgendwann Jan Sommer den langen Ball spielen muss, der dann gleich wieder flöten geht. Und naja, wir haben hier im Bus schon einige Wörter gehört. Ja, Arbeitsverweigerung wurde jetzt nicht gesagt, dafür hat Borussia einfach zu gut gefightet. Aber man hat schon den Eindruck, es ist eine Söldnertruppe, es sind Individualisten, die keine Mannschaft bilden. Und Adi Hütter raus, haben wir natürlich auch gehört im Stadion schon. Das war noch nicht absolut durchdringend, aber man muss sich schon fragen, wer ist verantwortlich für die Taktik, wer stellt die Mannschaft auf, wer motiviert die Mannschaft, wer macht die Mannschaft besser. Und Woche zu Woche ist es halt so, dass man Gegentore bekommt, irgendwas zwischen 2 und 6, und die Offensive keine Anbindung eigentlich ans Mittelfeld hat, wenig Anbindung. Ab und zu gibt es mal ein paar gute Aktionen nach vorne. Wenn man dann aber wie heute bei einem Abstiegskandidaten, der schon fast abgeschlagen auf Platz 17 steht, 2-0 in Führung geht mit dem nominellen Personal, das man hat, da muss man natürlich auch erwarten, dass die Mannschaften der Trainer eine Taktik wählen, die dafür sorgen, dass man diesen Vorsprung zumindest mal in die Halbzeit rettet, um dann umzustellen, sich neu zu sortieren und so weiter. All das ist nicht geschehen und ja, es gab viel Frust, es gab noch einiges an Aggressionen, die sich da im Block entladen haben mit Becherwürfen gegen die Stuttgarter, die natürlich auch ein bisschen provoziert haben mit Schlägerei, mit dem Sicherheitspersonal und. Also ein unschönes Spiel in jeder Hinsicht, zumindest dann nach und ab dem 1-2.
Und nächste Woche steht das nächste Endspiel an. Diesmal gegen Hertha BSC, die noch weiter hinter uns stehen. Schnell, schräg, disharmonisch und mit Karacho scheint es für die Borussia zurückzugehen. Zurück dahin, wo man herkommt. Ben Drake, Backwards, hat genau so einen Song geschrieben. Dass ihr immer auf Kurs bleibt, das wünscht euch euer Dream Team Pod.